Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Noch befreundet mit Anna Wollner, der lieben Kollegin, die auch heute Abend hier ist.
Es klingt ein bisschen so, als würden wir uns auf Facebook nach dieser Sendung entfreunden müssen.
Ich bin sehr gespannt darauf, liebe Anna. Wir reden nämlich heute Abend über den Film, über den seit Wochen geredet wird, auf den viele Fans sehr neugierig gewartet haben, die Fans von Superheldenfilmen, weil nach all den Männern, nach all den Kerlen in den Hauptrollen der Superheldenfilme diese Woche Donnerstag, beziehungsweise schon Mittwoch eigentlich genau genommen, morgen schon in vielen Kinos, der Film mit der Superheldin in der Hauptrolle anläuft, Wonder Woman.
Ich weiß gar nicht, was ich darunter... Ja, es ist einfach... Es ist Wonder Woman. Und es ist einfach ein Film, der für mich ein bisschen so wie so ein Erweckungsmoment war.
Ein Erweckungsmoment für Anna Wollner. Für mich in vielen Augenblicken mit Aha-Momenten gespickt in diverse Richtungen. Darüber werden wir reden heute Abend in eine Stunde Film. Ein bisschen streiten vielleicht auch, Anna und ich.
Ich habe mein Lasso dabei.
Das Lasso der Wahrheit, das du um mich wickelst. Bin gespannt, was ich dann zum Film zu sagen habe. Wir sprechen über Wonder Woman heute Abend, das ist wirklich das einzige Thema. Wir haben noch ein paar andere Kinostarts diese Woche, unter anderem All Eyes on Me, die Tupac Shakur Lebensgeschichte, Verfilmung, Biopic könnte man auch sagen, und Loving, der Film von Jeff Nichols, der schon 2016 bei den Filmfestspielen in Cannes vorgestellt worden ist. Der hat diese Woche endlich Kinostart in Deutschland, auch auf den werden wir ein großes Auge werfen heute Abend noch. Das alles in der nächsten Stunde, eine Stunde Film, Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Ich muss ein klein bisschen lachen, weil, Anna, wenn wir über Loving reden würden heute Abend, wir beide.
Hätten wir Herzchen in den Augen.
Dann hätten wir beide Herzchen füreinander in den Augen. Da wären wir ganz einer Meinung, was für ein wunderschöner Film Jeff Nichols da gelungen ist. Das tun wir aber nicht so einfach, machen wir beide uns das nicht. Wir reden heute Abend über Wonder Woman. Das Interessanteste vielleicht sogar, das Spektakulärste an der ganzen Geschichte ist ja normalerweise, wenn ein neuer Superheldenfilm rauskommt, dann ist die Frage eigentlich nur, ist er gut? Ist er neu? Hat er was, das wir in den gefühlt zig anderen Superheldenfilmen der letzten 17 Jahre noch nicht gesehen haben oder zumindest nicht ständig schon gesehen haben? Kann Marvel nicht noch sich nochmal selbst wieder übertrumpfen oder ist DC auch mal in der Lage, einen richtig guten Superheldenfilm zu machen? Das sind normalerweise die Fragen, die man sich im Vorfeld stellt. Aber niemand käme auf die Frage, ein männlicher Superheld, noch dazu unter der Regie eines Mannes, kann das überhaupt was werden? Es ist aber die Frage, liebe Anna, beim Superheldenfilm, der morgen startet, bei Wonder Woman, da ist die Frage seit langem, eine Superheldin, nicht nur als Nebenrollenschmuck für die starken Jungs, sondern in der Hauptrolle und dann noch unter der Regie einer anderen Frau, Patty Jenkins. Gut, die hat 2004 Charlize Theron zu einem Oscar im Drama Monster verholfen, aber kann die auch einen abendfüllenden 2 Stunden 10 Minuten langen DC-Superheldenfilm? Und jetzt mal ganz ab von der Qualität des Films, da kommen wir noch drauf. Ist das nicht das eigentlich Traurige, dass wir überhaupt drüber reden müssen, dass es 2007 etwas derart Diskutiertes und Besonderes ist, dass eine Frau einen Superheldenfilm inszeniert, in dem eine Frau die Hauptrolle spielt?
Es ist total traurig, aber es hat einfach, diese Diskussion hat noch nicht stattgefunden, weil es einfach noch keine Möglichkeit gab, dass sie hätte stattfinden können, weil es einfach wirklich das erste Mal überhaupt ist, dass eine Frau so viel Geld in die Hand bekommen hat, um einen so großen Film zu machen. Da ist es natürlich auch noch ganz toll, dass sie eine Superheldin in Szene setzt, aber diese Diskussion ist für Patty Jenkins schon auch so eine Art Befreiungsschlag.
For years, I'm definitely ready, because I grew up in all of this, you know, like my mom is a very strong feminist and I grew up with all women, all sisters and mother and no father. So I'm ready. I've had it my whole life. Mm-hmm. You know, I think that what I try to be is I try to focus on the outcome, which is the day that it comes that I could be a universal filmmaker and my lead can be a universal character and it becomes secondary. But of course we're not there yet.
Da, soweit sind wir noch nicht. Es ist sehr, sehr schade, aber reden wir halt drüber. Und diese Diskussion ist ja auch gut und wichtig. Irgendwann müssen wir halt mal den Anfang machen und bei Wonder Woman 2 reden wir einfach nicht mehr drüber, sondern nehmen das als selbstverständlich hin und können uns dann voll und ganz auf den Film konzentrieren.
Das werden wir gleich auch schon im Falle des ersten Wonder Woman Films tun. Wir reden drüber, wir zwei, über den Film, über das, was da passiert, über die Machart dieses besonderen Superheldinnenfilms.
Deutschlandfunk Nova.
Bei Wonder Woman ist es ja schon im Titel, ne? Die Woman, die Frau. Also, dass da jetzt eine Superheldin die Hauptrolle übernimmt in Patty Jenkins neuem Film. Anna, du hast sie beide getroffen. Sowohl Gal Gadot als auch Patty Jenkins, also Hauptdarstellerin und Regisseurin auf diesem Inn. Müssen wir heute ein bisschen drauf rumreiten, weil das ja nun mal das Besondere ist. Frage, warum jetzt dieser Film? Warum hat es bis 2017 überhaupt gedauert, dass wir das jetzt besprechen dürfen?
Also wäre es nach Patty Jenkins gegangen, dann wäre das schon viel früher der Fall gewesen. Sie ist 2005 das erste Mal darauf aufmerksam gemacht worden und hat festgestellt, Sekunde mal, es gab noch nicht wirklich einen Wonder Woman Film. Es gab mal diese Fernsehserie, aber davon spricht in den 2000ern einfach mal keinen. Das war auch noch vor Catwoman und Aeon Flux, also zwei ja eigentlich ganz furchtbare Filme, die auch eine Superheldin hatten.
Ohne eigentlich, es waren furchtbare Filme.
Ja, und die mir aber jetzt einfach mal ausblenden und einfach sagen, Wonder Woman kommt einfach, es in Hollywood malen die Mühlen einfach ein bisschen langsam. Patty Jenkins hat wirklich 12 Jahre lang dafür gekämpft, diesen Film machen zu dürfen. Und sie sagt auch völlig zu Recht, ja, Jungs und Mädchen, Männer und Frauen, sie haben alle ihre Identifikationsfiguren im Kino verdient.
Even though we've been watching Universal movies through men and been able to, it's important for there to be all kinds of representation of different kinds of versions of heroes. And so this is the biggest, greatest one of all time. So it's important to have her on the screen.
Das ist total legitim, was sie sagt. Und ich weiß um diese Problematik. Das gilt tatsächlich nicht nur für Superheldinnenfilme. Es ist nach wie vor für viele Filmemacherinnen, die ambitioniert sind, extrem schwierig, Geldgeber zu finden und auch zu bekommen. Das beobachten wir seit vielen Jahren, dass das nur ganz langsam besser wird. Aber wir müssen jetzt den Bogen schlagen rüber zum Film selbst. Du sagst, fantastischer Film. Warum?
Naja, also Wonder Woman ist für mich wirklich der beste DC-Film seit The Dark Knight, der das Desaster von Batman vs. Superman und Suicide Squad wirklich vergessen werden lässt. Und ich saß im Kino und ich hatte wirklich Angst, weil ich dachte, wenn dieser Film scheiße wird, dann ist diese ganze Diskussion mehr oder weniger umsonst und man muss eigentlich von vorne anfangen. Und ich will auch nicht in Patty Jenkins Haut stecken, diesen Druck aushalten zu müssen, diese ganze Last auf ihren Schultern tragen zu müssen, dass sie als Frau so viel Geld bekommt, einen Film macht mit einer Schauspielerin in der Hauptrolle, die ja eigentlich noch relativ unbekannt ist, die in Fast and Furious mal ein paar schnelle Autos fahren durfte und das war's mehr oder weniger. Hm. Und dann sitze ich in diesem Film und schon in den ersten 20 Minuten habe ich das erste Mal Gänsehaut. Da ist der Film noch komplett auf dieser Amazoneninsel. Es gibt nur Frauen, die aber, das sind keine so die klassischen 0815 Hungerhaken-Schönheiten, die den ganzen Tag nichts zu essen kriegen. Das sind sportlich durchtrainierte Frauen.
Das sind Kriegerinnen.
Kriegerinnen, vollkommen ohne Männer ihr Leben leben. Und Robin Wright als Wonder Womans Tante und Lehrmeisterin, die ihr erst noch als kleinem 8-jährigen Mädchen und dann als erwachsener Frau in diese Kampfkunst einführt, das habe ich im großen Blockbuster-Kino noch nie gesehen, dass 20 Minuten lang kein einziger Mann auftaucht. Dann gibt's, das spielt der Film natürlich so ein bisschen, macht das Gleiche, was Ghostbusters letztes Jahr mit Chris Hemsworth gemacht hat. Hier ist es der andere Chris, nämlich Chris Pine, der als Eye Candy und Sidekick fungiert. Und dieser ganze Film konzentriert sich aber voll und ganz darauf, ein Film zu sein, die Origin-Story von Wonder Woman zu erzählen, die zwar vom Zweiten in den Ersten Weltkrieg verlegt wurde, aber trotzdem, es ist kein Film, der 5 Sequels und 8 Prequels versucht einzuleiten, anzukündigen, sondern der sich voll und ganz auf sich selbst konzentriert und mich dabei auch komplett überzeugt hat.
Lass uns das Stück für Stück zerlegen. Das waren viele Aspekte in einer Antwort. Lass uns vorne anfangen. Besser als Batman vs. Superman und Suicide Squad? Ja, gehe ich mit. Wobei so in der Reihenfolge Batman vs. Superman, in dem Gal Gadot als Wonder Woman ja eingeführt wurde, da hat sie ja schon eine kleine Szene. Der schlechteste von den dreien ist, dann etwas besser war Suicide Squad und wieder für mich jetzt etwas besser Wonder Woman. Aber wo wir uns einig sind, glaube ich, damit können wir anfangen, ist die Tatsache, dass Gal Gadot diese Hauptrolle mit einer so leicht wirkenden Souveränität schultert, sie 100% glaubwürdig ist und sie härter Asses kickt als viele ihrer männlichen Kollegen. Da sind wir einer Meinung.
Da sind wir absolut einer Meinung, denn sie ist ja wirklich so eine richtige Badass-Figur mit Peitsche, Schild oder Lasso und Schwert, die auch nie sexualisiert wird, trotz ihres Kostüms. Ja, sie hat dieses Wonder Woman-Kostüm an, ja, es ist sehr knapp, aber es wäre ja auch totaler Quatsch, wenn sie was anderes anhätte. Nur damit Männer jetzt sagen können, das ist aber irgendwie, die sieht ja trotzdem heiß aus, etc. Die Kamera, die labt sich auch nie an ihr. Die Action-Szenen, die sind extra für Frauen choreografiert worden. Und Alter, was kämpfen die am Anfang? Das ist unglaublich. Also das ist in 3D, glaube ich, noch ein bisschen spektakulärer als in 2D. Ich habe ihn auch nur in 2D gesehen. Es ist vielleicht auch in 3D ein bisschen übertrieben und überflüssig, aber das sieht richtig, richtig gut aus. Und Gal Gadot sagt auch, ohne Wonder Woman wäre sie selber im Leben nie so weit gekommen, bevor sie die Rolle überhaupt übernommen hat.
She's a feminist. She's the most iconic feminist character that I know. I wouldn't be here talking to you guys, being able to have a career and family hadn't it been to feminist other women to this movement that create this path for me.
Ja, wer hier im Hintergrund so ein bisschen geschmatzt hat, das war Chris Pine, der saß nämlich oder stand im Interview die ganze Zeit schweigend daneben und hat so eine Mischung.
Der hat aufgepasst.
Der hat eher gelangweilt aus dem Fenster geguckt, weil er genau wusste, eigentlich will keiner mit ihm reden. Er hat die ganze Zeit Bacon gegessen und sich ein hart gekochtes Ei nach dem anderen reingestopft.
Ja, und die Klimaanlage lief im Hintergrund.
Auch die,
also,
ja.
Bin ich bis hierhin dabei? Absolut. Wobei die Enthüllung des Superheldenkostüms für mich immer bisher einen ganz besonderen Stellenwert hatte. Ich mag auch, wenn man in Superheldenfilmen dabei sein kann, wie das Kostüm entsteht, wo das herkommt. Hier, finde ich, ist es ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Mit einem Mal.
Willst du ihr beim Schneidern zugucken?
Nein, aber so ein bisschen, es kommt wie Kai aus der Kiste. Sie nimmt sich hinten, wir wollen nicht zu viel spoilern, sie nimmt sich hinten was aus den Haaren, das entpuppt sich plötzlich nach vorne geklappt als Diadem, dann reißt sie sich den Mantel weg und mit einmal ist dieses nie zuvor gesehene, nie zuvor angekündigte, mit einem Mal hat sie dieses Kostüm. Sie ist ja noch die gleiche Amazone wie auf der Insel. Da hat sie dieses Kostüm. Keiner hat so ein Kostüm gehabt auf der Insel. Sie hat es mit einmal an. Aber das sind Kleinigkeiten. Womit ich das größere Problem habe, ist die Story. Ich hatte nämlich über weite Strecken das Gefühl, ich gucke mir hier die weibliche Version von Captain America The First Avenger an. Wieder dieser für mich ausgelutschte Weltkriegshintergrund, auch wenn es dieses Mal der erste und nicht der zweite Weltkrieg ist, das sieht in Hollywood sowieso sehr ähnlich aus. Also große optische Unterschiede sind da nicht auszumachen. Wir werden niemanden historisch überfordern in Hollywood. Und wie Red Skull bei Captain America, auch hier wieder so ein wahnsinniger deutscher Oberbösewicht, Erich Ludendorff, ein General, den es wirklich gegeben hat im Ersten Weltkrieg, der dann bekämpft werden muss. Und wieder, fand ich, verläuft die gesamte Story nicht nur, aber auch mit dem männlichen statt weiblichen Love Interest, wie es vorherzusehen war.
Fand ich nicht. Also diese Vorhersehbarkeit, klar, die ist in jeder Love-Story gegeben, aber du musst ja hier auch erstmal erklären, wo Wonder Woman herkommt. Also diese Origin-Story erzählen. Und dann hast du, sobald sie wächst auf dieser Insel auf, sie kommt dann nach London des Ersten Weltkrieges und das ist auch eine von Männern dominierte Welt. Man muss ihr erstmal Klamotten besorgen. Da hat sie dann irgendwie so einen Rock mit Korsett so hochgeschnitten, die kriegt keine Luft und kann meinen, was ist denn das für ein Quatsch? Dann geht sie irgendwie zu so einer Senatsanhörung und ist darüber irritiert, dass hier keine einzige Frau ist und auch keiner reden darf. Und dann kommt sie an die Front und als sie das erste Mal an der Front langläuft, das ist ja, also die Männer irgendwie, daher weiß man auch diesen Begriff No Man's Land. Das ist einfach, das sieht fantastisch aus und wie sie sich da verhält und als sie dann auch merkt, was für Kräfte sie hat, jeder Mann, der würde einfach sinnlos töten und sie hält sich einfach zurück und der Film hat ja auch neben dieser feministischen Lesart noch eine andere und die ist auch von Gal Gadot hochpolitisch.
I think that the values that we dealt with, that we're talking about and we're dealing with and the messages that we have in the movie, I think that they're very relevant, especially nowadays. I think that we've all seen the dark and the cynicism and, you know, and I think that it's, for me, it was really refreshing that finally, not only that we're being honest and earnest and genuine, but we are also owning it and we're not afraid to go all the way and just be that.
Also nochmal kurz dazu, nochmal so wie Gal Gadot die Rolle spielt selbst, wie sie damit umgeht. Also nur Gal Gadot, wie sie Wonder Woman spielt. Super, habe ich nichts dran zu meckern. Was ich meine, ist die Umsetzung, du hast angesprochen, sie kommt dann nach London. Übrigens, man muss das vielleicht kurz erwähnen den Leuten, der Film startet im Hier und Jetzt. Sie sitzt an einem Laptop. Das heißt,
es ist eine Rückblende.
Es gibt Wonder Woman schon heute. Das heißt, diese Rückblende, Amazoneninsel, Erster Weltkrieg, hätte man auch rückblenden sein lassen. lassen können. Man hätte die Geschichte auch heute spielen lassen können. Es wäre die Möglichkeit gewesen. Sicherlich muss man noch ein bisschen introducen, wo kommt sie her, wie ist ihre Story. Aber muss man nach einer Viertelstunde Amazoneninsel die restliche Zeit der 2 Stunden und 10 Minuten komplett im Ersten Weltkrieg bleiben? Ich sage nein. Und da hat man dann nämlich auch so eine ganz merkwürdige Form von Humor, die mir gar nicht gefallen hat. Nimm diese Szene, wo sie eingekleidet wird. Dann kommt sie raus aus dem Laden. Es ist ein kleiner Spoiler, aber wir müssen es greifbar machen. Und dann hat sie aber noch ihr Schwert und ihren Schild und will durch so eine Drehtür. Und dann bleibt, ich sage das jetzt absichtlich so, und dann bleibt das dumme kleine Mädchen, das eine ausgebildete Kämpferin ist und die geilsten Moves drauf hat. Dann bleibt die aber mit ihrem Schild und Schwert in einer Drehtür hängen. Comedy wäre gewesen für mich, dass beispielsweise er als Schlaumeier, als Typ sowas sagt wie mit dem Zeug wirst du nicht durch die Tür, und sie geht rein, bleibt vielleicht kurz stecken, geht einen Schritt weiter, reißt die ganze Tür aus den Angeln und keiner kommentiert das und sie geht einfach mit stolz geschwellter Brust weiter. Aber das Mädchen bleibt in der Drehtür hängen, das ist so eine Art von Comedy, die taucht ein paar Mal auf im Film und die, finde ich, ist eher antifeministisch.
Nee, überhaupt nicht, weil du musst ja, sie kommt ja mit der Zivilisation nicht klar. Sie sieht ja das erste Mal in ihrem Leben, es ist auch kein Spoiler, das passiert in den ersten 15 Minuten, sie sieht das erste Mal in ihrem Leben einen Mann. Sie weiß überhaupt nicht, was das ist. Mhm. Und sie ist, natürlich ist so ein bisschen naiv, aber sie ist nicht naiv, weil sie eine Frau ist, sondern einfach, weil sie Männer bisher nicht gekannt hat. Mhm. Und es gibt diese wunderbare Szene, die spielt auch noch auf der Insel, das ist auch kein Spoiler, da ist Chris Pine in so einem Hot Tub, in so einem Jacuzzi, und er steht auf und er ist nackt. Mhm. Und sie kommt rein und ihr ist der Moment eigentlich überhaupt nicht peinlich, weil sie wundert sich nur, was hat er denn da zwischen den Beinen hängen, und er sagt halt mit so einem verschmitzten, sie fragt ihn, ist das normal, und er sagt mit so einem verschmitzten Lächeln, nee, das ist überdurchschnittlich groß. Ja. Aber sie meinte eigentlich seine Uhr und gar nicht sein Gemächt, und der Film hat ganz viele dieser Momente, auch wo sie ihn darüber belehrt, dass Männer ja eigentlich nur zur Reproduktion da sind, aber die sexuelle Erfüllung, die können Frauen auch ohne Männer haben. Das sind so ganz viele kleine Momente, in denen der Film bricht, und er hatte einfach auch diesen Humor, der sich durch den ganzen Film durchzieht, und es ist auch das erste Mal bei DC, dass es Humor ist, der funktioniert.
Und das ist die Stelle, an der ich sage, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich in einer Umgebung groß geworden bin, in der Frauen immer schon das Sagen hatten und ich, also mich niemand mehr davon überzeugen muss, was Frauen können und dass Frauen selbstverständlich gleichberechtigt gehören, und deshalb kam es mir oftmals vor wie so eine Art Holzhammer-Feminismus. Auch diese Szene hast du vorhin schon angesprochen. Robin Wright als Lehrmeisterin von Wonder Woman, von Gal Gadot, die dann sowas sagt hier.
Lass nie deine Deckung fallen. Du erwartest einen gerechten Kampf. Ein Kampf wird niemals gerecht sein.
Du erwartest einen gerechten Kampf. Ein Kampf wird niemals gerecht sein.
Aber es ist ja einfach so. Also sie hat ja vollkommen recht. Und mir ging es wirklich auch beim Gucken. Klar, ich mag Superheldenfilme, ich mag Comicverfilmungen, ich lese Comics. Ich gucke das alles. Aber mir als Frau, mir fehlt wirklich eine Identifikationsfigur. Klar, Peter Parker, Spider-Man, großer Fan und alles. Aber es ist wirklich das erste Mal. Ich habe im Kino gesessen, ich hatte eine Gänsehaut. Neben mir haben wirklich Journalistinnen geweint. Ja. Das ist einfach so ein Moment, dass wir als Frauen das erste Mal auf der Leinwand repräsentiert werden, in einer würdigen Art und Weise, wie es für euch Männer vollkommen normal ist, wie es für euch einfach, klar, es ist Gesetz, der große, starke Superheld vermöbelt Leute und ist halt auch noch ein Mann und es wird überhaupt kein Aufsehen darum gemacht.
Deshalb ist es für uns vielleicht auch nicht so der große Schritt, das auf eine Frau zu übertragen und zu sagen, es ist doch ganz normal, dass die das kann.
Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Mann, und Patty Jenkins hat gestern etwas getwittert, darüber, dass Kindergärtnerinnen in Amerika Reaktionen von kleinen Mädchen, die Wonder Woman geguckt haben, die wirklich am nächsten Tag in den Kindergarten gekommen sind und andere Menschen waren, andere Kinder waren. Und es ist wirklich ganz, ganz wichtig, es fehlt im Kino einfach an weiblichen Repräsentationsfiguren für Kinder und für Jungs genauso wie Mädchen, weil am Ende ist es ja eigentlich egal, aber dieses starke Frauenbild, was hier gezeigt wird, das ist einfach, das tut so gut.
Ja, dann ist es vielleicht tatsächlich eine Wahrnehmungsform letzten Endes, dass ich es schon fast zu normal finde, dass es so gehört und mir dann diese Momente tatsächlich aufgestoßen sind, wo ich gedacht habe, 2017, wir brauchen wirklich immer noch diesen Holzhammer Feminismus, damit es der letzte Ranzo auch noch kapiert.
Aber du merkst ja auch daran, also erstens kapiert es nicht jeder. Es gab ja in Amerika auch diese Diskussion darüber, dass es so Woman-Only-Vorführungen geben sollte, wo dann Männer gesagt haben, da fühle ich mich aber ausgeschlossen. Weil ich denke, es ist jede Männernacht in diversen Kinoketten hier in Deutschland, die dann auch noch bei uns natürlich den Playboy verteilen wollten. Machen sie mittlerweile auch nicht mehr.
Ja, ja.
Aber sie nimmt ja, also das ist diese gleiche Diskussion, die es bei Ghostbusters schon gab. Sie nimmt ja niemandem was weg, weil sie sagt ja, jede Comic-Verfilmung hat ihre eigene Daseinsberechtigung.
I appreciate all those films. I think they're all, there's a place for everything. But there's been a bit of a vacuum for earnest, sincere conversation about how we're going to save this world or, you know, heroes or love or any of those things. There's been not as much of it for a long time. So that's what I've spent my whole life trying to gain the skill set of. And so it's amazing to see it come together like this. And in fact, most importantly, that's because it wouldn't be if you were lecturing. It's got to be beautiful and fun and great and all that stuff.
Das kann ich wirklich einfach nur unterschreiben und ich werde am Wochenende mir Wonder Woman auch nochmal angucken und zwar einfach mit ein paar Freundinnen zusammen, weil es ist einfach, das im Kollektiv zu sehen, nochmal was anderes als alleine mit dem Popcorn oder Nacho-Eimer zu Hause.
Vielleicht nehmt ihr mich mit.
Wie lange dauert so eine Geschlechtsumwandlung?
Ich finde das schön. Ich finde das schön. Wonder Woman startet am Mittwoch so oder so in den Kinos. Ich finde es schön und vielleicht für euch auch gar nicht uninteressant, das aus zwei Betrachtungswinkeln zu sehen. Letzten Endes will ich an diesem Film um Gottes Willen nicht rumnörgeln. Das wäre völlig übertrieben und fehl am Platz. Gal Gadot ist eine tolle Wonder Woman. Sie lässt viele Jungs wirklich im direkten Vergleich, was Superheldenfilme angeht, alt aussehen, spielt es mit einer tollen Leichtigkeit und mit einer hundertprozentigen Überzeugungskraft, wie ich fand. Ich hätte, wie gesagt, dieses Weltkriegssetting nicht nochmal in einem Superheldenfilm gebraucht. Das fand ich ein bisschen ausgelutscht und aber vielleicht überreagiere ich da auch aus der anderen Position heraus auf diesen von mir so empfundenen, teilweise Holzhammer Feminismus. Vielleicht ärgert es mich einfach nur, dass wir sowas heute immer noch brauchen und das nicht tatsächlich schon mehr selbstverständlich ist, so wie ich es eigentlich gerne hätte, möglicherweise. Anna ist restlos begeistert.
Ich bin mit kleinen Abstrichen restlos begeistert.
Das heißt, auf einer Skala bis 100%, wie viel gibst du?
97%
von Anna, 85% von mir. Das ist unser Fazit zu Wonder Woman, der erste Superheldinnenfilm von einer Regisseurin, nachdem wir hoffentlich zumindest Catwoman endlich vergessen. Vielleicht kann auch Michelle Pfeiffer Catwoman vergessen, wenn sie diesen Film gesehen hat. Man weiß es nicht. Es wäre ihr zu wünschen.
Deutschlandfunk Nova.
Sachen gibt's. Die glaubt einem doch kein Mensch. Ja? Ich wurde gemaßregelt, ich soll angeblich, soll ich, also eben soll ich angeblich was mit D und Radio und irgendwas mit Wissen gesagt haben. Das ist natürlich Quatsch, das würde ich nie tun. Doch nicht in einem Sender, der Deutschlandfunk Nova heißt. Niemals würde ich das machen. Und wenn doch, dann war das nur ein schreckliches Versehen, das ich an dieser Stelle zu entschuldigen bitte.
Wir sind für den Aufbau hier, um zu beschützen, um die hiesige Bevölkerung zu unterstützen. Zu diesem Zweck müssen wir es vermeiden, sie zu töten. Um jeden Preis. Wir können ihnen nicht helfen wollen und sie gleichzeitig umbringen. Das ist ein Widerspruch in sich.
Was hier erstmal vielleicht wie ein alter Ausschnitt aus Hot Shots klingt, wer sich da überhaupt noch dran erinnern kann, das ist nur auf den ersten Blick oder den ersten Hör absurd, bizarr, komisch. Denn das hier ist nicht Lloyd Bridges und auch Charlie Sheen spielt nicht mit. Es ist Brad Pitt, den ihr da gerade gehört habt, beziehungsweise seine deutsche Synchronstimme Tobias Meister. Seit kurzem auf Netflix draußen ist der Film War Machine. Da spielt Brad Pitt einen General, der nach Afghanistan geschickt wird. Es ist 2009 und eben dieser hochdekorierte General Glenn McMahon soll für die Amerikaner die letzten Kriegsmonate abwickeln, bevor die Truppen dort abgezogen werden sollen und Afghanistan unter dem damaligen Präsidenten Karzai sich selbst überlassen wird. So war ja damals der Plan. Das Problem ist jetzt nur, Glenn McMahon ist die klassische Karikatur eines unbelehrbaren, mit dem Kopf durch die Wand US-Militärs, der nicht hier ist, um diesen Krieg zu verwalten, sagt er selbst.
Ich bin nicht hier, um diesen Krieg zu verwalten. Und gewiss bin ich nicht hier, um zu kneifen.
Es ist meine Aufgabe, sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Ambitionen nicht dominieren.
USA! Und alle USA!
Wir sind hier mit voller Ausrüstung, um diese Leute davon zu überzeugen, dass wir tief im Innern ganz nette Leute sind.
Ich muss eine Waffe erkennen!
Wenn sie jemand knackt, dann sie.
Sie sind nicht hier, um zu siegen, sondern um den Müll zu beseitigen.
Ja, aber nicht mit ihm, denkt sich der Vorzeigegeneral. Er will es nochmal richtig krachen lassen. Sein Plan ist, er will die immer noch größtenteils von Taliban beherrschte Region Helmand erobern, um damit dann, absurd genug, das Vertrauen der afghanischen Zivilbevölkerung zu gewinnen. Er wendet sich an seinen Präsidenten Barack Obama, der ihm dafür zusätzliche 40.000 Soldaten zur Seite stellen soll. Die kriegt er natürlich nicht, sondern höchstens 30.000. Und für die muss er auch noch selbst bei den Verbündeten, also in Frankreich, England und auch Deutschland, vorstellig werden. Da allerdings, also in Europa, ganz anders als in Amerika, sind die Menschen komischerweise nicht so kriegsgeil, wie er es von zu Hause kennt. Und er wird anstatt bejubelt mit eher unbequemen Fragen empfangen, mit viel Skepsis zu diesem Kriegseinsatz und findet sich plötzlich in seinem eigenen Gestotter und Gestammel wieder. Und dann ist dann noch dieser Reporter, der ihn die ganze Tour über begleitet und über ihn berichtet. Wenn ihr Zugang zu Netflix habt, dann guckt euch das Teil mal an. Ich war während des Films ungefähr 9-mal hin und her gerissen, ob ich den jetzt gut, komisch, tragisch, böse oder schlecht finde oder von allem irgendwie ein bisschen. Auf einer Pressekonferenz zum Film hat Hauptdarsteller und Produzent Brad Pitt das selbst mal ganz gut zusammengefasst, wie ich finde.
We start with an absurd tone, but then the film turns quite serious. When we're dealing with the expense of young men and women, life and limb, at great cost, civilian life. We really think it's time to take a good look at our strategy and our tactics instead of this business as usual climate or wheel we seem to find ourselves on. And that was it. That was the impetus for embarking on this journey for us.
Und es ist ein wirklich nicht unfieses Stilmittel, dieses ich wähne euch hier mal erst in einer Kriegsgroteske, so eine Absurdo-Komödie wie Hotshots und lasse euch dann ganz langsam in die Ernsthaftigkeit der Hintergrundgeschichte reinrasseln. Und damit wird aus der anfänglichen Nonsens-Komödie War Machine am Ende eine ziemlich finstere Abrechnung mit der kriegerischen Außenpolitik der USA der vergangenen Jahre, vor allem was die Einsätze im Irak und in Afghanistan angeht. Das mal eben wo einmarschieren und für amerikanische Ruhe und Ordnung sorgen, nämlich so einfach nicht geht, selbst wenn man ein totaler Mustergeneral ist. Brad Pitt fand ich super, ohne jede Zweifel, ob gut oder nicht. Der hat dieses hundertprozentige Aufgehen in seinen Rollen einfach so wahnsinnig drauf. Kennt ihr zum Beispiel aus Inglourious Basterds, aus 12 Monkeys, aus Burn After Reading, aus Snatch, Schweine und Diamanten. Da hat er sich auch schon oft so Gesichtsausdrücke aufgesetzt, die er den ganzen Film ohne nur die kleinste Abweichung durchhält, 30, 40 Drehtage lang, bis ins kleinste Detail, identisch bei jeder Kameraeinstellung. Hier bei General Glenn McMahon ist es zum Beispiel so ein immer leicht zugekniffenes rechtes Auge, das aber in jeder Szene auch immer genau gleich leicht zugekniffen ist. Oder auch die wundervoll lächerlich stock im arschige Körperhaltung, in der er den General jeden Morgen seine immer gleiche Joggingrunde laufen lässt. Also Character Design und Ausführung Brad Pitt 1A. Tolle Nebenbesetzung um ihn herum bis in die kleinsten Rollen. Sir Ben Kingsley als ebenfalls sehr skurriler Präsident Karzai. Dazu Tilda Swinton, Russell Crowe, Topher Grace, sehr gut besetzt. Über die Story macht euch mal selbst ein Bild. Würde mich interessieren, wie ihr diesen wilden Genre-Mix findet. Und wenn ihr es rausgefunden habt, schreibt mir gerne mal eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Bin gespannt, wie ihr diesen Film findet. War Machine.
Deutschlandfunk Nova.
Nochmal kurz Zeit für Anna Wollner.
Deutschlandfunk Nova.
Film-News.
Luther-Fans, freut euch ein bisschen. Lange Zeit war nicht klar, ob Idris Elba auch noch eine fünfte Staffel der Erfolgsserie Luther dranhängen würde. Jetzt wissen wir, er macht's. Nachdem Staffel 4 zuletzt aus sogar nur noch 2 Folgen, wenn auch in Spielfilmlänge, bestand, ist jetzt klar, Staffel 5 wird zumindest aus doppelt so vielen, aus 4 Folgen bestehen. Hauptdarsteller Elba und Showrunner Neil Cross seien übereingekommen, dass es noch genug über den Londoner Mordermittler John Luther zu erzählen gebe. Und auch auf einen terminlichen Rahmen für die Dreharbeiten konnte man sich einigen. Hier müssen die Fans allerdings geduldig sein. Nachdem Staffel 4 bei uns ja schon im vergangenen Jahr lief, beginnen die Dreharbeiten für Season 5 erst 2018. Zu sehen sein wird Luther also aller Voraussicht nach erst wieder 2019. John Wick zum dritten. Wie? Ihr hattet nach dem zweiten Teil auch schon genug vom Keanu Reeves'chen Rumgeballer? Das interessiert John Wick-Macher Chad Stahelski aber reichlich wenig. Die Story sei von vornherein auf einen Dreiteiler eingestellt gewesen. Er stecke daher derzeit, Zitat, knietief in den Arbeiten am nächsten Drehbuch. War Teil 1 noch für seine Originalität auch von uns gefeiert worden? Einen so derben Profi-Hitman mal dermaßen konsequent auf die Leinwand zu bringen, hatte schon Teil 2 zu wünschen übrig gelassen. Ein heil- und sinnloses Rumgeballer war der, ein reiner Bodycount mit dem Ausgang, alle gegen Keanu Reeves. Jetzt ist...
Deutschlandfunk Nova.
Also wer von euch heute ganz genau zugehört hat bei der Sendung, der weiß, dass es für mich jetzt wirklich gleich mal Zeit wird, Feierabend zu machen, ins Bettchen zu gehen, vorher vielleicht noch eine warme Milch mit Honig, mir die Decke bis zur Nase hochzuziehen und mich mal richtig auszuschlafen. So, 7:07, Zeit habe ich trotzdem noch für einen Rausschmeißer aus eine Stunde Film. Ein Drama, das am Donnerstag in den Kinos startet, in das ich euch unheimlich gerne reinlotsen möchte.
Ich baue dir ein Haus. Genau hier. Es wird unser Haus. Ich fahre mit Mildred nach Washington, damit wir heiraten können.
Würde ich mir gut überlegen.
Kraft des mir durch den District of Columbia verliehenen Amtes erkläre ich sie nun zu Ehemann und Ehefrau.
Hier sind sie!
Richard!
Was machst du im Bett mit dir?
Ich bin seine Frau.
Das hat hier nichts zu sagen.
Mildred Jeter, gespielt von Ruth Negger, und Richard Loving, gespielt von Joel Edgerton, lebten nördlich von Richmond, Virginia, wo Mischehen durch ein Gesetz von 1924 verboten waren. Weil Mildred im Alter von 18 aber schwanger wurde und das Paar sich zur Heirat entschlossen hat, reiste man nach Washington D.C., wo die Hochzeit nämlich legal war. Allerdings bei der Rückkehr nach Virginia passiert genau das, was ihr eben in diesem kurzen Ausschnitt gesehen habt. Loving ist das wirklich unheimlich gefühlvolle neue Drama von Jeff Nichols. Das ist der Mann, der unter anderem Take Shelter, Mud und auch Midnight Special gemacht hat. Junger Regisseur, ich mag seine Filme sehr gerne, weil sie alle sehr besonders sind. Und dieses Drama nach einer wahren Geschichte ist wirklich ein ganz außergewöhnlich tolles und auch wichtiges geworden zu einem Thema, das man überhaupt nicht oft genug immer wieder aufs Tablett bringen kann oder auch muss, finde ich sogar. Toll gespielt von diesen beiden Hauptdarstellern. Solltet ihr euch angucken, wenn ihr noch einen Abend frei habt für einen Kinobesuch. Loving läuft jetzt am Donnerstag an, genau wie dieser Film hier.
Du musst für etwas einstehen. Du musst für etwas leben. Und du musst bereit sein, für etwas zu sterben.
Dein Stiefvater ist ein Revolutionär.
Deine Mutter hat mir gesagt, dass sie gerade einiges durchmacht. Manchmal müssen die Menschen neue Wege gehen, um zu sehen, wer sie sein können.
Das ist der Film All Eyes on Me, ein Biopic über den US-amerikanischen Rapper Tupac Shakur, vielen auch bekannt nur unter dem Namen Tupac. Die Biografie beginnt mit seiner Kindheit in den 70ern in East Harlem. Es folgen musikalische Anfänge bei der Rapgruppe Digital Underground in Oakland. So ein Werdegang musikalisch auf der einen Seite, aber auch politisch auf der anderen Seite. Tupac Shakur ist ja ein zutiefst politischer Mensch gewesen. Ein Film, der mir grundsätzlich auch ganz gut gefallen hat, allerdings mit ein bisschen viel Daumen drauf, dass man ihn, nachdem man diesen Film gesehen hat, auf jeden Fall für den Che Guevara des Rap halten muss. Also ja, ein bisschen sehr viel Legendenbildung gewollt, fand ich nicht so wahnsinnig toll. Drück's mal vorsichtig aus. Trotzdem, wer über Tupac Shakur ein bisschen mehr wissen möchte, als er es bisher wusste, kann sich auch diesen Film All Eyes on Me ab Donnerstag angucken. Jede Menge Auswahl für euch, auf jeden Fall ins Kino zu gehen. Und damit entlasse ich euch aus der heutigen Sendung Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Ich treibe mich Ende der Woche noch in London rum, spreche mit unter anderem Mark Wahlberg über den neuen Transformers-Film, schon der 5. Teil, sprechen wir dann nächste Woche drüber. Bis dahin, macht's gut, Tom Westholt ist raus, schöne Woche euch und tschüss.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.